أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
Ով հայր մեր, որ երգինքն ես, կո անունը ծուրպ լա, կո թակավորությունը տկա, կո գամքը դլա, ինչպես որ երգինքը նույնպես ալ երգրի վրա։ Մեր ամենօրվան հացը այսօր ալ մեզի դուր, և մեզի ները մեր պարտքերը, ինչպես որ մենք ալ գներենք մեր պարտավաններուն։ Մեզ փորձության մի դանիր, հաբա չարեն մեզ ազատե, քանզի կու գտե թակավորությունը, Եվ զորությունը, եւ պարքը հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen.
Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Ich bin der Simi und Gebet ist mir absolut wichtig. Ich habe eine kleine Predigtreihe gemacht über das, unser Vater in der Zbachenbühli. Und es bietet sich an, also Teile rauszunehmen. Ich weiss, dass der Teil, den ich heute habe, ihr noch nicht gehört habt. Ja, wir wollen uns heute Gedanken machen über einen ganz speziellen Abschnitt. Und zwar, wo es dort anfängt, geheiligt werde dein Name. Und dann geht es nachher weiter. Was bedeutet eigentlich der Satz? Der Name von Gott steht über allen Namen. Und Bedeutungen wie der Allmächtige, der ewige Vater, der Friedefürst, Wunderrat und Held, das sind doch schon ziemlich aussagekräftige Attribute. Aber was verstehen wir eigentlich darunter, wenn wir sagen, dein Name soll geheiligt werden? Ich weiss nicht, ob du schon mal so einen Gipfel bestiegen hast wie da. Das ist der Blick vom Weisshorn, etwa am Morgen um 3:30. Ich bin nicht oben. Nein, ein Arbeitskollege hat mir das gegeben. Ja, obwohl ja die Luft immer dünner wird, je höher auf man geht. Man ist vielleicht mit einem Freund unterwegs und man schwätzt. Man redet über Gott und die Welt. Und dann, nach einem mühsamen Aufstieg, ist man oben und es bietet sich einem das Bild da. Man sieht die majestätischen Gipfel in der Morgendämmerung. Und ich sage jetzt mal, die meisten sind wahrscheinlich still. Oder vielleicht ein Wow. Aber es gibt Momente im Leben, wo Schweigen die höchste Ehrerbietung darstellt. Beschreibung für solche Momente sind Ehrfurcht. Und das Gebet dazu ist, Dein Name werde geheiligt. In solchen Momenten sollten wir uns nicht Gedanken machen über die richtigen Worte, sondern in solchen Momenten sollten wir uns Gedanken machen über unser Herz. Es ist nicht Redegewandtheit, die Gott sucht, sondern die Ehrlichkeit. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich oft das Gefühl habe, dass ich etwas muss sagen. Oder auch in Diskussionen habe ich immer das Gefühl, meine Meinung ist doch so wichtig. Und das gibt es manchmal auch im Gespräch mit Gott. Ich habe das Gefühl, ich weiss, wie der Hase läuft und ich wüsste dann schon, was zu tun sei. Und dabei verpasse ich eben den Moment. Zum Glück, oder vielleicht besser leider, hat sich Gott noch nie so eingemischt wie beim Hiob. Die Geschichte vom Hiob ist die, dass er ein sehr erfolgreicher Mann war, ein wohlhabender Mann. Er hatte eine schöne Familie, viele Kinder. Und dann ist ihm alles genommen worden. Seine Kinder, alle seine Tiere, alles ist ihm genommen worden. Und seine Frau hat zu ihm gesagt, hey, sag dem Gott ab, das ist nichts, das kann es nicht sein, dann hört das endlich auf. Aber der Hiob hat an Gott festgehalten. Und dann sind die vier Freunde gekommen. Und sie haben mit ihren Ansichten versucht, am Hiob Ratschläge zu geben, was jetzt da echt wichtig ist und was jetzt da richtig ist. Und sie haben angefangen zu diskutieren und der Hiob hat sich eingeschaltet und hat auch noch gesagt, was er dazu meint. Und es hat eigentlich noch recht gut getönt. Das, was der Hiob nachher gesagt hat, hat man das Gefühl, mal, der versteht etwas von dem, was er sagt. Das tönt noch recht weise. Und er hat angefangen, Gott zu definieren, hat angefangen, Gott zu erklären. Und dann schaltet sich Gott ein. Kapitel 38 und 39. Und der Übertitel bei mir in meiner Bibel kündigt etwas Grosses an, etwas Mächtiges. Jetzt steht, erste Rede des Herrn aus dem Sturm, Beschreibung der Wunder in der Schöpfung und in der Regierung der Welt. Und dort ein paar Ausschnitte daraus. Aus Hiob 38, 3 bis 7. Ich will dich fragen, lehre mich, sagt Gott. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihnen ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottes Söhne? Frage über Fragen an Hiob. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf den Grund der Tiefe gewandelt? Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt? Kannst du dem Pferd Kräfte geben oder seinen Hals mit seiner Mähne zieren? Kannst du es springen lassen wie die Heuschrecken? Fliegt der Falke empor dank deiner Einsicht und breitet seine Flügel aus dem Süden zu. Was Gott dem Hiob sagen will. Sobald du fähig bist, einfache Sachen zu erledigen, wie Sterne an ihren Platz zu tun, oder am Leuten eine schöne Mähne zu frisieren, oder am Pfau ein schönes Kleid zu machen, oder wenn du am Meer kannst gebieten, bis woanders, als es kommen soll, dann können wir uns über Sachen unterhalten, wie Schmerz und Leid. Aber erst dann. Und sonst bist du einfach still. Und jetzt erst hat der Hiob verstanden und er hat gesagt, ich will meine Hand auf den Mund legen. Dein Name werde geheiligt. Ist das eine Feststellung? Ich glaube es nicht. Es ist für dich eine Ankündigung. Das glaube ich auch nicht. Dein Name geheiligt, glaube ich, dass das eine Forderung ist. Denn sonst macht der Satz nicht viel Sinn. Wird geheiligt, Herr. Tu alles, was erforderlich ist, dass du kannst heilig sein in meinem Leben. Bist du Herr und ich will still sein. Heilig bedeutet ja trennen oder absondern. In seiner Wurzel bedeutet es schneiden. Und es kann auch heissen, von der Norm gelöst sein oder vielleicht in unserem Fall in einer anderen Ebene zu sein, andere Sphäre. Und wenn wir durchs Unser Vater durchkommen, dann fangen wir an mit Unser Vater im Himmel. Es ist nicht unser Vater da. Es ist nicht unser irdischer Vater. Es ist der Vater im Himmel. Eine andere Ebene. Eine total andere Sphäre. Spielt Ehrfurcht in deinem Gebet eine Rolle? Oder in deinem Leben? Fokussierst du den Vater im Himmel als der, der in anderen Sphären wohnt, als der, der in anderen Ebenen sich bewegt? Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Lass Gott Gott sein. Und begib dich in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit und bist still. Lass zu, dass dein Leben geheiligt wird durch ihn. Leg die Hand aufs Maul, beug deine Knie und bist still. Dann geht es weiter. Dein Reich komme. Darum lasst uns voll Zuversicht, mit vollem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Steht im Epheser 4, Vers 16. Was sind deine Bitte in deinem Gebet? Was sind deine Wünsche in deinem Gebet? Geht es darum Karriere? Um dein Gehalt? Vielleicht um deine Gesundheit? Wie oft kommt es doch vor, dass man so ein bisschen nebenbei betet und sagt, ja Herr, ich wünsche mir das, das Problem sollte noch lösen, sollte ich noch zwei Segnungen haben, dann kann ich es abhaken. Gerade eben haben wir noch vor Ehrfurcht die Hand aufs Maul gelegt, weil wir so angetan sind von dem mächtigen, von dem allmächtigen Gott. Und jetzt kommen wir mit so Banalitäten vor dem König der Könige und der Herr der Herren. Ist das vielleicht auch nicht ein bisschen eher unangebracht? Aber versteht mich nicht falsch. Unser Vater im Himmel weiss, was unsere Bedürfnisse sind. Ja, und wir sollen ihm unsere Wünsche sagen. Vielleicht sind die Sachen, die uns so nötig erscheinen, bei ihm nicht so dringend. Und vielleicht werden sie in der Gegenwart von dem allmächtigen Gott auf einmal nicht mehr so wichtig. Er ist der Gott, der in einer anderen Ebene lebt. Er hat alles im Blick. Er sieht das Ganze. Und er hat vor allem alles im Griff. Auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht denken. Deine Gesundheit ist immer noch wichtig. Und die Krankheit von einem Gemeindemitglied, ja, das ist auch wichtig. Oder eine schwierige Beziehung. Aber fangen wir wirklich mit dem an, wenn wir beten. Jesus sagt, wenn er betet, dann betet er so. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden und dein Reich soll kommen. Wenn wir also beten, dass dein Reich kommen soll, dann laden wir Jesus in unsere Welt ein. Komm Herr, bist du mein König? Nimm deinen Thron ein. Mein Leben gehört dir. Bis Herr in meinen Gedanken, bis Herr in meiner Ehe, an meinem Arbeitsplatz, in all meinen Beziehungen, bist du der Herr. Ich wette, dass du der Herr bist von meiner Familie und von meinen Ängsten und von meinen Zweifeln. Du bist der Herr. Das bedeutet das. Und das ist auf keinen Fall einfach eine schwache Bitte, überhaupt nicht. Sondern es ist ein mutiger Aufruf, dass Gott jeden Winkel in deinem Leben einnehmen kann. Und dass er in jedem Winkel sein kann und dort gegenwärtig ist. Und das Gebet oder eine Bitte, das hängt nicht von dem ab, wo sie stellt, sondern es hängt von dem ab, wo sie gehört. Jetzt könnte jemand sagen, ja, wer bist du, dass du überhaupt so etwas darfst beten zu dem Gott? Ich bin sein Kind um Gottes Willen. Ja, ich bin sein Kind. Und er ist mein Vater. Und genau darum, weil mir das bewusst ist, genau darum kann ich so beten. Genau darum kann ich so mutig beten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Matthäus 6, Vers 33. Beten wir mutig. Weil wir wissen, dass er unser himmlischer Vater ist. Und weil wir uns bewusst sind, dass wir seine Kinder sind. Dein Wille geschehe. Ein Wille ist also etwas wie ein starker Wunsch. Wo man möchte, dass es passiert oder dass es so wird. Wenn man also betet, dein Wille soll geschehen, dann suchen wir das Herz von Gott. Dann suchen wir sein Wesen. Ja, wir möchten wissen, für was das Herz von Gott brennt. Was seine Anliegen sind. Jetzt ist es so, dass wir leider die Wünsche von ihm nicht können oder Lippen ablesen, wie wir das doch sollten, vielleicht bei unserer Frau oder bei unserem Mann so schön wäre. Aber Gott verheimlicht uns seinen Willen nicht. Er ist nicht ein Gott von der Verwirrung, sondern er möchte, dass wir seinen Willen erkennen. Ja, wie können wir jemandem seinen innigsten Wunsch erkennen oder erfahren? möchte ein paar Sachen dazu aufzählen. Zeit mit Gott. Wir lernen Gottes Willen durch das kennen, wenn wir mit ihm Zeit verbringen. Es geht in erster Linie um eine persönliche Beziehung. Und Gott redet zu jedem Menschen auf ganz verschiedene Arten oder auf ganz andere Arten. Aber wie kannst du jemanden kennen, wenn du mit ihm keine Zeit verbringst? Es geht darum, dass wir aufmerksam zuhören. Anhören. Und ja, Gott wird dir seinen Willen nicht einfach so, wahrscheinlich durch einen Blitzgedanken offenbaren. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber wie offen bringen wir Zeit mit Gott und texten ihn einfach zu? Und schwätzen und schwätzen, eben, ich habe das und weiss das, beschäftigt mich und so weiter und so fort. Und vergessen, dass es eigentlich ein Gespräch ist. Es ist nicht ein Monolog. Gebet ist kein Monolog. Gebet ist eigentlich ein Gespräch. Reden, hören, antworten, annehmen. Es geht darum, ihn aufrichtig in der persönlichen Beziehung zu suchen. Sein Herz zu suchen. Und das können wir nur, wenn wir uns in seiner Gegenwart aufhalten. Das geht nur dann. Und wenn wir gut zuhören. Ja, wir können Gottes Willen auch durch die Bibel sein Wort erfahren. In der Bibel finden wir an ein paar Stellen ganz klar beschrieben, was Gottes Willen ist. Ganz allgemein könnte man es vielleicht so ausdrücken, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und Gott möchte mit jedem Mensch ganz persönliche Beziehung haben. Ja, Jesus erwähnt selber in verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dies ist der Wille meines Vaters oder mein Vater will. Das sind Sätze, die Jesus gesagt hat. Aber auch der Missionsbefehl ist eigentlich eine ganz klare Willensäußerung von Gott. Manchmal ist der Wille von Gott aus seinem Wort klar ersichtlich. Und manchmal auch nicht. Aber wenn immer wir uns zwischen zwei Wegen entscheiden müssen, ist es gut, sich diese Frage zu stellen. Was trägt zum Wachstum von Gottes Reich bei? Das ist nachher eine einfache Frage. Aber sie kann massive Auswirkungen heute im Leben. Ja, Gott offenbart auch seinen Willen durch Mitchristen. Er hat schon früher von Jünger zu Jünger geredet und seinen Willen eigentlich so mitteilt. Und das ist heute nicht anders. Epheser 4, Vers 16. Christus verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wirst durch die Liebe aufgebaut. Achte darauf, wenn du mit anderen Christen redest. Wenn sie dir ins Leben hineinreden. Wie sagt man so schön? Du es prüfen und lass auf dich wirken. Vielleicht redet ja Gott zu dir. Gemeinschaft mit den Gläubigen kann auch ermutigen. Ganz besonders, wenn du dich vielleicht in einer schwierigen Situation befindest. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Du machst eine schwere Zeit durch, es ist gerade alles irgendwie zu unterobsi und du hast keine Lust zum Beten und zum Bibel lesen und schon gar nicht auf die Leute am Sonntagmorgen. Aber das ist genau das, was der Teufel will. Er will nicht, dass du ermutigt wirst durch Mitchristen. Und er will nicht, dass du ermutigt wirst durch ein Wort aus der Bibel. Er will nicht, dass die Menschen dich aufrichten. Er will, dass du deine Zweifel und in deiner Niedergeschlagenheit verharrst. Und darum ist es umso wichtiger, Gemeinschaft zu suchen mit Gläubigen. Sie sind eine kraftvolle Möglichkeit von Gott, seinen Willen zu offenbaren und dir zu zeigen und dir zu zeigen, dass er dich gern hat und dich zu ermutigen. Und Christen gibt es überall auf der Welt. Ja, Gott offenbart sich auch im Feuer. Also durch sein Feuer. Jetzt, was meine ich damit? Der allgemeine Wunsch von Gott ist, dass Menschen gerettet werden. Und wie gesagt, das drückt sich im persönlichen Leben bei jedem ganz anders aus. Wir können Gottes Willen in unserem Leben durch das erkennen, was für ein Feuer in uns brennt. Die Emmaus-Jünger haben gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schrift öffnete? Was für ein Feuer brennt in dir? Der Mose ist 40 Jahre lang in der Wüste umeinander gelaufen und hat nicht aufgegeben. Der David ist vor einem 3-Meter-Hühner gestanden und hat nicht aufgegeben. Der Elia hat sich nicht entmutigen lassen. Und der Noah hat auch trotzdem, dass er verspottet worden ist, eine ganze Holzkiste gebaut. Der Paulus, der Petrus und all die anderen Jünger sind auch trotzdem, dass sie durch den ständigen Tod bedroht, vom ständigen Tod bedroht worden sind, haben sie das Evangelium verkündet. Warum? Weil es für ihnen gebrannt hat. Du willst den Willen von Gott für dein Leben erkennen, dann musst du die folgende Frage beantworten. Was für ein Feuer brennt in meinem Herz? Für was brennt mein Herz? Ist es Singen? Dann sing. Ist es Leute anzuleiten? Dann leid. Wenn du mit den Kranken leidest, dann behandle die Kranken. Wenn du mit den Verlorenen empfindest, dann du sie lehren. Wenn du ein leidenschaftlicher Skater bist, dann skate. Oder wenn wir vorher Delia gesehen haben, ich kenne sie nicht so gut, ich habe die Jürgen fragen, schwätzt sie eigentlich so schon so viel und so. Da ist es für ihn und es brennt etwas für Nepal. Und Gott braucht das und bringt sie auf Nepal. Es ist ihr Wunsch und ja, er sieht, sie brennt für das. Gang auf Nepal und erlebe etwas mit Gott. Gibt es etwas in dir, das dich verzehrt, wenn du es nicht machst? Manchmal ist es vielleicht ein Flächenbrand. Und manchmal ist es einfach nur ein Kerzenschein. Aber wenn du das Feuer außer Acht lässt, dann schadest du dir selber. Vielleicht belächelt dich die einen Leute. Oder die einen sagen, jetzt musst du auch noch auf Neuseeland oder irgendetwas. Ja und? Es brennt das Feuer in ihnen. Und wenn sie in Nepal bleibt, dann bleibt sie in Nepal. Es brennt das Feuer in ihr. Wie sonst verzehrt sie sie. Sie wird neues Land entdecken. Jetzt bildlich gesprochen wie der Abraham. Sie weiss wahrscheinlich noch nicht genau, was auf sie zukommt. Es macht nichts. Sie geht mit Gott. Und Gott wird sie leiten und wird sie das Land führen und sie wird etwas Neues entdecken und sie wird eine Gottesbegegnung haben und sie wird Erfahrungen machen mit Gott. Hey, wow, das ist mega. Sie wird vielleicht Gott auf Art und Weise erfahren, wie es da nicht möglich wäre. Und wie sie sich vielleicht nicht einmal kann erträumen. Und ich möchte dich auch ermutigen, acht auf das Feuer in dir, in dir brennt. Egal, ob du jung bist, egal, ob du schon älter bist. Das Feuer in dir ist allein eine Sache zwischen dir und Gott. Das hat weder mit deinen Eltern, noch mit deinen Nachbarn, noch mit deinen Grosseltern, noch mit dieser Kirche da zu tun. Das Feuer in dir ist eine Sache zwischen Gott und dir. Acht drauf. Ja, der Wille von Gott soll geschehen, auf der Erde wie im Himmel. Epheser 6, Vers 18. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wenn man betet, dann schwiegt der Himmel. Wie bringst du Gebet vor Gott? Betest du so, dass sie von dir abhängig sind? Oder betest du so, weil du weißt, dass sie von Gott abhängig sind? Das ist mir erst beim Lazarus ist mir das aufgefallen. Der Lazarus ist tot krank gsi und die Schwestern haben einen Boten geschickt zu Jesus und haben gesagt, und der Bote hat gesagt, Herr, der, wo du lieb hast, ist krank. Er hat nicht gesagt, Herr, weißt du, der Mann, der dich so lieb hat, dein bester Freund, weißt du, bei dem, wo du schon viel gsi bist, und für der, der für dich so viele Sachen gemacht hat, sondern der Bote hat gesagt, Herr, der Mann, wo du lieb hast, ist krank. Das ist völlig etwas anderes. Wir könnten ja zum Beispiel sagen, ja gut, weiss ich, hast eh schon alles. Wieso soll ich dann noch etwas beten? Ich glaube, Gottes Wille passiert, weil jemand betet. Wäre Jesus beim Lazarus vorbeikommen, wenn der Bote nicht gekommen wäre? hat Jesus den Lazarus aus dem Grab rausgeholt, auch wenn der Bote nicht gekommen wäre? Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Was wir aber wissen, es ist ein Bote gekommen und hat ihm gebetet und hat gesagt, da ist jemand krank, den du lieb hast. Genauso ist es beim Jairus. Jesus ist gerade so aus dem Boot ausgestiegen und es bildet sich gerade wieder eine riesen Menschenmenge. Alle kommen und er steht dann am Ufer und alle drücken ihn wieder gegen das Wasser. Und da ist der Synagogenvorsteher und er kämpft sich durch die Menge durch und kommt zu Jesus. Und dann sagt er, meine Tochter liegt im Sterben, komm, leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Wäre das Mädchen wieder gesund worden, wäre sie wieder wach geworden, wenn er dort nicht vorbeigegangen wäre, der Vater. Jesus ist auf die Bitte von einem Vater eingetreten, weil er darum gebeten hat. Das wissen wir. Und alles andere sind Aufmutungen. Offenbarung 8, 1-5. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, war es im Himmel zunächst etwa eine halbe Stunde lang vollkommen still. Dann sah ich die sieben Engel, die vor Gott stehen, um ihm zu dienen. Ich sah, wie jedem von ihnen eine Posaune gegeben wurde. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligem Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der von dem Thron stand. So stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Anschließend nahm der Engel das Räuchergefäß, füllte es mit glühenden Kohlen vom Altar und schüttete es auf die Erde aus. Daraufhin waren Donnerschläge und Donnergrollen zu hören, Blitze zuckten und die Erde bebte. Unsere Gebete werden mit Kraft ausgestattet und steigen wie ein köstlicher Wohlgeruch zum Thron von Gott empor. Das Gebet auf der Erde setzt Macht im Himmel in Bewegung. Und Gottes Wille passiert da auf dieser Erde, wie auch im Himmel. Unsere Gebete bewegen Gott dazu, die Welt zu verändern. Der Himmel fängt an zu handeln, weil da auf der Erde jemand betet. Und vielleicht macht er das nicht immer so, wie wir uns das immer gerade vorstellen. Oder geht das auf die Art, wie wir das denken, das Beste ist. Aber wir wollen die Kraft vom Gebet auch nicht von uns abhängig machen. Weil wir wissen, dass er der Vater im Himmel ist. Dass der ist, der in anderen Sphären ist. Was passiert, wenn Gott aktiv wird? Können wir uns vielleicht nur in unseren Träumen vorstellen. Aber wenn Gott redet, dann schweigt der Himmel. Das ist noch speziell, bei offenbar gesagt, eine halbe Stunde, das ist so eine exakte Zeit, da gab es auf jeden Fall einfach Stille gewesen. Nichts. Ja, Gott hört zu. Und dann passiert etwas. Wenn wir beten, dann fängt der Himmel an zu handeln. Und dann fängt sich auch die Welt zu verändern. Und warum? Weil wir beten. Jetzt gibt es Zeit, ein bisschen Musik, die läuft, wo wir einfach nochmal das ein bisschen nachklingen lassen und ich mache dann ein Abschlussgebet. lieber Vati, wie herrlich ist es, einfach in deiner Gegenwart zu sein. Du nimmst mich an, so wie ich bin, weil ich dein Kind bin. Du hast immer Zeit, Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Macht und Gnade und Vergebung ist dein Wesen. Deine Kraft und deine Macht übersteigen unser Vorstellungsvermögen. Wer ist so wie du, wo Wind und Wellen zu folgen haben, wo Tauben wieder hören können und Blinde wieder sehen? Wenn du Musik machst, dann tönt es so anders als erwartet. Es ist wie der Schrei von einer Fledermaus, für uns Menschen nicht hörbar. Ein feines Summen von einer Biene, das Pfeifen vom Wind und Perkussion in Form von einem Gewitter mit Regentropfen, der auf den Boden trommelt. Ein Blitz vom Hi-Hat spielt und ein Donner, der so Bassdrum spielt, wo uns Menschen nicht möglich ist. Du sollst heilig sein in meinem Leben. Wenn du redest, will ich still sein und die Hand aufs Maul legen, weil du über allem stehst, weil du dich außerhalb von meiner Norm bewegst und alles im Griff hast. Ich bekenne, du bist der König von den Königen, der Herr von den Herren. Nimm du jeden Winkel von meinem Leben ein, bis Herr von meinen Gedanken, in meinen Beziehungen, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz. Nimm du deinen Platz auf dem Thron in meinem Leben. Ich will, was du dir wünschst. Und darum bitte ich auf deine Stimme hören. Sie ist so vielseitig. Ich habe ein Gespür bekommen für dein Reden. Ganz besonders fürs Führen in mir. Was für ein Vorrecht ist es, dass du am Himmel befiehlst, still zu sein, wenn ich zu dir bete. Du hörst aufmerksam zu. Dein Wille passiert, weil ich bete. Weil meine Gebete nicht von mir als Beter abhängen, sondern von dem, was ich gehört. Von dir, mein Gott. Wie krass ist das? Danke vielmals, lieber Vater. Jetzt könnten wir miteinander das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Es wird dafür projiziert. Können wir es miteinander ablesen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn dir gehören das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.